Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Jetzt lässt sich beobachten, dass Anleger nach dem Tech-Boom verstärkt auf Value-Aktien setzen. Wir erklären, warum. Vorher blicken wir aber erstmal auf unsere, gemeinsamen Finanzen, wenn man so will, den Bundeshaushalt. Der Bundesrechnungshof warnt hier nämlich vor einem Kontrollverlust. Heute ist Donnerstag, der 2. März und ich bin Lena Jesberg. Und wir starten die Sendung heute mal mit einer kleinen Lehrstunde und zwar zum Wesen von Aktien. Da werden gerne zwei Kategorien unterschieden, nämlich Value, auch Substanzwerte genannt, und Growth-Aktien, also Wachstumswerte. Bei letzteren verrät es der Name ja schon. Die zeichnen sich aus durch großes Wachstum, aber eben auf der anderen Seite auch häufig durch niedrige Gewinne und Dividenden. Ganz oft stecken dahinter junge Unternehmen mit ziemlich hohen Bewertungen. Und bei Value, da ist das Ganze umgekehrt. Hier lässt sich tendenziell weniger Wachstum, dafür höhere Dividenden und Gewinne erkennen. Diese Unternehmen haben sich am Markt meist schon etabliert und gelten häufig als unterbewertet. Wenngleich sich zwischen diesen zwei Kategorien nicht immer klare Grenzen ziehen lassen, bezeichnen sich viele Anleger doch gern als Anhänger der einen oder anderen Investmentstrategie. Und aktuell, da gewinnen die Value-Fans wieder an Überhand. Das war ja die letzten Jahre mit dem Tech-Boom durchaus anders. Warum sich das gerade verschiebt und was das für Auswirkungen hat, das verrät uns heute unser Finanzexperte Ingo Narrat. Vorher wenden wir uns aber nach Berlin. Da beraten die Politiker gerade fleißig über den Haushaltsplan für das kommende Jahr 2024. Da hat sich jetzt der Bundesrechnungshof eingeschaltet und mahnend den Finger gehoben. Der Bundesrechnungshof, kurz zur Erklärung, der kontrolliert als unabhängige Instanz immer, ob die Regierung auch sorgsam mit dem Geld der Steuerzahler umgeht. Ja, und das Fazit, das sieht gerade ehrlicherweise nicht so gut aus. Die Rechnungsprüfer warnen nämlich davor, dass der Bund handlungsunfähig wird, und zwar wegen steigender Schulden. Ich spreche darüber gleich mit dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros, Martin Greive. Und das Schöne ist, er bringt auch gleich einen Lösungsvorschlag mit. Jetzt darf ich aber erstmal meine Kollegin Anke Rezmer aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt begrüßen. Es ist nämlich Zeit für unseren täglichen Marktüberblick. Und Anke, die führenden europäischen Aktienindizes, die haben ja heute verloren. Was ich auch verstehen kann, muss ich sagen, denn die neuen Inflationsdaten in der Eurozone, die sind ja alles andere als rosig. Drückt das auf die Stimmung der Anleger?
Ja, diese hartnäckige Inflation, auch in der gesamten Eurozone, gestern hatten wir ja die Deutschlandzahlen, die macht Investoren halt nervös. Und ja, die führenden Indizes, also der deutsche Leitindex DAX und auch der Eurostoxx 50, die sind erstmal ins Minus gerutscht. Der DAX war sogar auf dem niedrigsten Stand von Anfang Februar, war so 0,8% im Minus unter 15.200 Punkten. Jetzt am Nachmittag haben sich die Märkte wieder ein bisschen beruhigt, sind noch leicht im Minus, beziehungsweise der Eurostoxx 50 ist sogar ein Hauch ins Plus gekrabbelt. Aber ja, die Stimmung an den Märkten ist nicht so besonders toll. Und auch an den Anleihemärkten sieht man die Nervosität. Da sind die Kurse halt auch weiter gesunken. Und die Renditen sind im Gegenzug deutlich nach oben gegangen. Für die 10-jährige Bundesanleihe, auf die ja immer sehr geschaut wird, so als Marktbarometer, die ist auf den höchsten Stand seit Anfang 2011 geklettert. Mhm. Also die Rendite, die ist bei gut 2,7% gewesen in der Spitze. Und die kürzer laufenden Anleihen mit Laufzeit von 2 Jahren, die waren auf dem höchsten Stand von 2008. Also die Renditen waren so auf über 3,2. Also da sieht man halt auch die Nervosität, dass die Inflation mit sich bringt, dass die Leitzinsen halt in der Eurozone noch weiter angehoben werden können.
Mhm. Führ doch gern die Inflationsdaten noch mal ein Stück aus. Wie hat sich die Inflation entwickelt?
Ja, es war ja erwartet worden, dass die Inflation ein bisschen zurückgeht, aber also sollte auf 8,2% zurückgehen im Februar gegenüber dem Vorjahr, nachdem im Januar es eine Inflation von 8,6% gegeben hat. Mhm. Aber im Februar ist die Inflation halt ganz wenig zurückgegangen, nur auf 8,5%. Und vor allem ist die Kerninflation, also das ist die Inflation ohne Energiepreise, Nahrungsmittelpreise und Genussmittelpreise, also die Preise, die sehr stark schwanken. Das, was dann übrig bleibt, ist eben Kerninflation. Die ist sogar deutlich gestiegen, von 5,3 auf 5,6%.
Okay.
Und ja, daraus leiten eben jetzt Ökonomen und eben auch Investoren ab, dass die EZB nicht nur im März wieder einen großen Zinsschritt macht, da sind ja 0,5 Prozentpunkte schon eingepreist, sondern eben auch darüber hinaus. Es gab auch schon so Andeutungen, sogar von EZB-Chefin Christine Lagarde dazu.
Wir haben jetzt über Europa gesprochen. Kannst du noch was zu den USA sagen? Wie lief es da heute?
Ja, da sind die US-Börsen auch schwächer gestartet. Da gab es wieder starke Arbeitsmarktdaten. Die werden zum Teil ja wöchentlich erhoben. Da gibt es Erstanträge auf Arbeitslosigkeit. Die sind wieder weniger stark gesunken als erwartet. Das heißt, es gibt halt sehr, sehr viele Leute am Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist stark. Und das erhöht auch den Druck auf die Notenbank, die US-Notenbank Fed, die ja aufpassen muss, dass die Wirtschaft nicht überschießt. Und das deutet sich auch immer an am Anleihemarkt. Also die 10-jährige US-Staatsanleihe, die ist das erste Mal seit Monaten, ist die Rendite wieder auf über 4% gesprungen. Und ja, das deutet halt auch auf eine angespannte Situation an der Zinsfront und am Anleihemarkt hin. Und das wiederum drückt dann auch auf die Stimmung am Aktienmarkt. Mhm. Denn je höher die Zinsen, desto schwieriger die Refinanzierungsbedingungen für Unternehmen und ja, desto schlechter die Laune dort. Außerdem hat Tesla-Chef Elon Musk so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Der hat irgendwie enttäuscht mit strategischen Äußerungen auf dem Investorentag. Da war mehr erwartet worden von ihm und die Tesla-Aktien, die sind halt auch abgerutscht. Und ja, das ist ja auch eine Aktie, die sehr im Blick ist und das macht natürlich auch dann Stimmung am Markt.
Okay, wenn wir schon mal bei Einzelwerten sind, Anke, dann schauen wir da doch nochmal weiter drauf. Gab es noch andere Werte, die im Blick der Anleger standen heute?
Ja, in Deutschland stand vieles halt auch im Blick von Firmenzahlen. Spezialchemieunternehmen, die standen halt unter Druck, nämlich der DAX-Wert Covestro und Evonik aus dem MDAX, die haben enttäuscht. Also Covestro, die haben für dieses Jahr einen erneuten Gewinnrückgang vorausgesagt. Da sind die Aktien in der Spitze bis um mehr als 6% eingebrochen. Und bei Evonik, da war es auch so, dass der Kostendruck, über den berichtet wurde, dass der halt sich auch im Aktienkurs zeigt. Also die Aktie ist zwischenzeitlich um mehr als 2% abgerutscht. Und auch der Chemiekonzern Merck KGaA, die haben auch einen sehr düsteren Ausblick gewagt nur. Und da sind die Aktien auch in der Spitze 4% abgesagt. Also keine gute Stimmung nach Firmenzahlen am deutschen Aktienmarkt.
Trotz dessen, Anke, ganz herzlichen Dank für dein Update.
Gerne.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Wenn man dieser Tage beim Bundesrechnungshof vorstellig würde, dann könnte man da wohl sprichwörtlich die Alarmglockenschellen hören. Die Bundesregierung tüftelt gerade nämlich am neuen Haushaltsplan für 2024. Dieser bisherige Plan gefällt den Rechnungsprüfern aber gar nicht mal so gut. Was da kritisiert wird, das weiß unser Politikredakteur Martin Greife. Martin, hi.
Hallo nach Düsseldorf.
Und Martin, die Rechnungsprüfer, die warnen mit Blick auf den Bundeshaushalt vor einem Kontrollverlust. Was konkret bereitet Ihnen solche Bauchschmerzen?
Ja, den Rechnungsprüfern bereitet die hohe Staatsverschuldung Bauchschmerzen. In der Krise hat der Bund ja sehr, sehr viele neue Schulden aufgenommen. Bis zu 850 Milliarden Euro neue Schulden sind vorgesehen zumindest. Das ist ein Anstieg der Staatsverschuldung nur des Bundes binnen 3 Jahren nur um 60%. Und genau das bereitet dem Bundesrechnungshof eben große Sorge. Der Rechnungshof fürchtet, mal etwas plastisch ausgedrückt sozusagen, dass dem Bund die eigenen Schulden um die Ohren fliegen.
Okay. Aber haben in der Vergangenheit nicht auch einige Ökonomen gesagt, die deutschen Schulden, die seien gar nicht so dramatisch?
Genau, das sagen auch viele Ökonomen heute. Auch viele Politiker in Reihen von SPD und Grünen sagen das. Die sagen sogar, wir müssen eigentlich noch mehr Schulden machen und verweisen einerseits auf die großen Herausforderungen, die vor uns liegen. Klimawandel, die Renovierung der deutschen Infrastruktur zum Beispiel. Und sie verweisen auf die geringe Schuldenquote. Das ist quasi die Quote aus der Gesamtverschuldung des Staates, gemessen an der Jahreswirtschaftsleistung. Darauf verweisen sie, und die ist eben sehr, sehr gering in Deutschland im internationalen Vergleich. Sie liegt derzeit bei 70%. Andere Länder sind da deutlich, deutlich höher, teils doppelt so hoch. Und deshalb sagen eben auch viele Ökonomen, wie auch eben viele Politiker, wir können uns eigentlich noch mehr Schulden leisten.
Bleiben wir trotzdem mal bei den Bedenken des Bundesrechnungshofs. Die haben sicherlich auch einen Lösungsvorschlag mitgeliefert, oder?
Ja, die sagen, und das wird vielen wahrscheinlich in der Ampelkoalition nicht so gefallen, wir sollten sparen und auch Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Mhm. Der Bundesrechnungshof kritisiert vor allem, dass der Bundeshaushalt, wie er es nennt, versteinert ist, dass 90% der Ausgaben gebunden sind. Einerseits für Sozialausgaben, die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen seien, aber eben auch zum Beispiel für Zinskosten, die wieder eine große Rolle spielen. Die sind innerhalb von nur 3 Jahren von gerade mal 4 Milliarden auf 40 Milliarden Euro explodiert. Und dann kommen ja auch noch die Schulden hinzu, die wir tilgen müssen, die wir eben in der Corona-Krise aufgenommen haben, aber wo wir ein paar Jahren anfangen müssen, sie zu tilgen. Auch da kommen auf den Bund 2-stellige Milliardenbeträge zu. Und das alles in der Summe eben führt dann dazu, dass der Bundesrechnungshof sagt, wir haben uns unsere Handlungsspielräume komplett eingeschränkt. Und die Lösung ist eben, Ausgaben auf den Prüfstand stellen, zum Beispiel Subventionen, zum Beispiel ermäßigte Mehrwertsteuersätze, und wirklich klar priorisieren, in welchen Bereichen wir eben die Ausgaben erhöhen wollen und in welchen nicht.
Ja. Was ich ganz spannend fand in diesem Kontext, ist, dass trotz dieser Warnungen Finanzminister Christian Lindner so irgendwie ziemlich der Einzige zu sein scheint, der die Schuldenbremse im kommenden Jahr einhalten möchte, oder?
Genau, er ist nicht der Einzige, wenn man so will, aber er drängt darauf, und tatsächlich hat die Ampelkoalition das ja auch in ihrem Koalitionsvertrag fest vereinbart. Nun gab es Forderungen, zum Beispiel auch von Robert Habeck, dem Bundeswirtschaftsminister, zu sagen, naja, vielleicht sollten wir die Schuldenbremse nochmal aussetzen oder überschreiten im nächsten Jahr, damit wir all die schönen Ampelprojekte auch umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben. Da hat jetzt aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz einen Riegel vorgeschoben. Es gab vergangene Woche ein vertrauliches Dreiergespräch zwischen Scholz, Littner und Habeck, und da hat sich die Runde nochmal darauf geeinigt, an der Schuldenbremse festzuhalten. Alles andere wäre, das muss man auch so klar sagen, ein totaler Gesichtsverlust für Christa Lindner gewesen. Hätte ja die Koalition auch fast aufkündigen können. Von daher war das ein Muss auch für Scholz und die Ampel. Aber es macht es natürlich für die Ampel jetzt brutal schwer, diesen Haushalt aufzustellen unter diesen Bedingungen.
Ja. Worin sich Lindner und Habeck zumindest einig sind, von vornherein einig waren, das ist, du hast es gerade schon angesprochen, die Subventionen. Es musste einen Subventionsabbau geben, um eben die Spielräume im Haushalt zu erhöhen. Allerdings haben sie sich bisher auch genauso gut um konkrete Vorschläge gedrückt. Es gab also keine Antwort, wenn ihr nachgefragt habt, welche Subventionen gestrichen werden könnten. Und deshalb, Martin, habt ihr quasi den Job mal übernommen. Erzähl doch mal.
Genau. Wir haben sowohl im Finanz- als auch im Wirtschaftsministerium nachgefragt, ob man denn vielleicht ein paar Listen mal bekommen könnte mit Ideen, welche Subventionen man tatsächlich kürzen könnte oder zumindest mal potenziell rangehen könnte, und haben überall die Antwort geerntet, das können wir so nicht sagen. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen uns mal selbst sehr beliebt und stellen selbst so eine Streichliste auf. Und haben dann tatsächlich mal sehr viele uns wissenschaftliche Analysen angeschaut, die sich wiederum diese ganzen Subventionen angeschaut haben und die auch eingeordnet haben. Also sind die unwirksam, ökonomisch ineffizient, höchst zweifelhaft. Und wenn man das mal alles so zusammenrechnet, dann kommt man schon auf eine relativ große Summe. Also wir kamen auf eine Streichliste von fast 78 Milliarden Euro. Mhm. Diese Liste beinhaltet zum einen Subventionen, zum anderen auch Steuervergünstigungen, Förderprogramme, die zweifelhaft sind. Und wir haben auch, um es noch besonders aufmerksamkeitsmäßig zu machen, sozusagen auch ein paar Sozialleistungen uns angeschaut, die man vielleicht streichen könnte. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt 78 Milliarden Euro wegzustreichen, ist natürlich politisch völlig illusorisch. Das ist uns auch klar. Wir wollten zumindest mal eine Summe in den Raum stellen, über die man vielleicht mal grundsätzlich diskutieren könnte. Und wenn man davon nur einen kleinen Teil umsetzen würde, dann wäre das schon ein großer Erfolg.
Ja, und die Liste, die gibt's natürlich beim Handelsblatt zum Nachlesen. Ab wann, kannst du das sagen?
Der Text digital dürfte heute Nachmittag erscheinen, also am Donnerstagnachmittag. Und Print wird er der Zeitungsaufmacher unserer Zeitung wunderbar am Freitag.
Ich bin gespannt. Martin, ganz herzlichen Dank für deine Infos.
Vielen Dank.
Ja, dass der Tech-Boom ins Stocken geraten ist, das ist kein Geheimnis. Da haben wir hier bei Today schon ganz oft drüber gesprochen, über die Ursachen und über die Konsequenzen für Anleger oder auch für die Unternehmen. Heute soll es aber darum gehen, was eigentlich darauf folgt. Aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt ist mir dafür jetzt mein Kollege Ingo Narrer zugeschaltet. Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Und Ingo, es sieht ganz so aus, als seien es jetzt die Value-Aktien, die ja ihr Comeback feiern und den Tech-Titeln so ein bisschen den Rang ablaufen.
Ja. Also du hast dir jetzt natürlich eine längere Antwort vorgestellt als zwei Buchstaben.
Ja.
Ist eben so. Ne? Also man kann es auch länger machen. Gerade meldete sich zum Beispiel die UBS zu Wort und die schreibt: Wir erwarten, dass Substanztitel angesichts der Besorgnis über eine hartnäckige Inflation und höhere Zinsen besser abschneiden werden als Wachstumsaktien. Das hört sich natürlich schicker an als ein einfaches Ja auf deine Frage. Mhm. Ist aber natürlich ungefähr geschätzt 50 Mal länger als mein Ja.
Ursachen für diesen Paradigmenwechsel sind dann vermutlich, wie so oft in letzter Zeit, die gestiegenen Zinsen, nehme ich an.
Jawohl, das. Also Zinsen und Psychologie. Also Wachstum lebt von Wachstum. Ja, wir reden ja hier über Value versus Growth, zu Deutsch Wachstum. Also wie der Name schon sagt, ja. Also wir reden aber von Wachstum in der Zukunft. Beispiel, also wir hoffen auf super hohe Umsätze und Gewinne in einigen Jahren. Viel höher als heute bei einer Firma. Und wenn wir wissen wollen, was diese Umsätze und Gewinne heute wert sind, müssen wir diese Schätzungen abzinsen. Und je höher der Abzinsungszins, umso schlechter ist das. Ne? Kurz, je größer das erwartete Wachstum, umso stärker sinkt auch der auf heute gerechnete Wert, etwa der Gewinne.
Mhm.
So, das war jetzt wahrscheinlich auch für die nächsten 60 Minuten der komplexeste Satz. Ne? Aber damit sind wir jetzt, gehen wir von den Zinsen, kommen wir zum zweiten, Psychologie. Also wo vorher noch die große Euphorie war, können wir uns auch daran erinnern, ist dann plötzlich Ernüchterung oder sogar Heulen und Zähneklappern. Nehmen wir ein Beispiel zum Anfassen. Unsere liebste E-Auto-Aktie ist? Fragezeichen.
Tesla?
Ja, Tesla. Mit ihrem manchmal irrlichternden Chef Elon Musk. Und ich erinnere mich, ich habe die Aktie vor einiger Zeit auf dem Bloomberg-Bildschirm mit einem Kursgewinnverhältnis von über 1000 gesehen. Eins und dann dreimal eine Null. Das ist nicht irgendwo ein Komma dazwischen. Völlig irre, ne? Heute ist es etwa 50. Das ist auch immer noch ambitioniert. Und etwas über einem Jahr ist der Kurs von 400 auf fast $100 gecrashed. Mhm. Hat sich inzwischen wieder erholt. Das ist die Nummer, ne? Also zum Thema Psychologie. Von der totalen Euphorie in einigermaßen Ernüchterung.
Jetzt hast du gerade am Anfang deiner Antwort schon die Zukunft angesprochen, deswegen möchte ich das Stichwort gerne mal aufgreifen. Bleibt dieser neue, alte Vorteil von Value gegenüber Tech dann auch bestehen oder ist das jetzt mehr oder weniger nur eine kurzfristige Entwicklung?
Wir sehen ja gerade in diesen Tagen, dass die Zinsen wahrscheinlich länger hoch bleiben werden, als viele Anleger gerade noch dachten. Das spricht dafür. Außerdem, historisch gesehen, wenn wir über viele Jahrzehnte zurückschauen, waren meist Value-Titel überlegen. Das haben wir nur vergessen, weil wir so im Tech-Rausch waren. Oder wir wissen das schlicht nicht. Und wir müssen uns mal klar machen, worüber wir überhaupt reden. Das ist ja eine sehr langfristige Bewegung. Die Tech, sagen wir mal Tech-Manie, begann Ende der Finanzkrise, so im Frühjahr 2009. Und bis zum Ende des vorletzten Jahres lief diese Welle, beschleunigte sich auf dem Weg. Dann waren die Titel im Schnitt, also die Wachstumstechnologietitel, 15 Mal so teuer wie beim Start, Anfang 2009. Die Value-Aktien waren aber nur 5-mal teurer. Den Boom für Wachstumswerte gab es schlicht, weil die Anleger einfach immer höhere Preise bereit waren zu zahlen. Die Bewertungen schossen durch die Decke. Mit der echten Gewinnentwicklung hatte das schon in den letzten Jahren 0,0 zu tun. Mhm. Also deine Frage, die Antwort darauf, ja, der Value-Trend kann auch längerfristig laufen.
Auch dann, wenn der Markt sich nochmal korrigieren sollte, weil das ist ja schließlich nicht so abwegig, vor allem jetzt nach den ganzen Zinserhöhungen und den zu erwartenden Auswirkungen dieser auf die Unternehmensgewinne.
Das könnte dann alles noch bevorstehen. Absolut richtig, was du sagst. Ja, wenn das so kommt, dann bekommen die Wachstumswerte noch eine richtige Tracht Prügel und die Value-Werte kommen vielleicht mit der Ohrfeige weg. Mhm. Also sollte es an den Börsen richtig böse kommen, dürften die Aktien mit dem größten Zinsstress stärker fallen als die Value-Werte. Das wäre nur logisch.
Und darüber hinaus, was macht Value-Werte gerade aktuell so attraktiv für Anleger? Ist es die Tatsache, dass sie preiswerter sind, oder?
Ja, Geiz ist geil, ne? War mal ein Werbespruch. Und die sind eben billig, ja. Das ist ein wichtiges Argument. Es ist ja immer unsexy, über Zahlen zu reden, aber bringen wir das mal hinter uns. Da müssen wir dann jetzt durch. Wir nehmen mal die amerikanischen Wachstumsaktien und die Value-Aktien. Das heißt, die entsprechenden Indizes, macht uns ein bisschen leichter beim Vergleichen. Dann haben wir in der Schublade Wachstum ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31. Mhm. Bei Value 16. Sind also nur halb so teuer. Mein Mathematiklehrer darf jetzt ruhig mal weghören. Ne? Also ungefähr halb so teuer. Typischerweise haben Value-Aktien noch viel höhere Dividendenrendite. Cash is fash. Ne? Und da ist der Unterschied bei den beiden Indizes besonders krass. Wachstumswerte kommen auf eine Dividendenrendite von 0,6%, die Value-Aktien auf 2,6%. Und billig kann eben lohnen, also wie im echten Leben. Im Laden konnte ich eben 6er-Pack Volvic für 6,90 Euro kaufen. Ne? Beim Discounter kriege ich das Ding von einem No-Name für 1,50
Euro. Angebote vergleichen, sehr gut. Wenn wir von günstigen Value-Aktien sprechen, welche Unternehmen fallen dir da zum Beispiel ein?
Nehmen wir als Beispiel, das macht es uns am leichtesten, die größten Positionen in dem entsprechenden US-Index für Value-Aktien. Das sind ExxonMobil, KGV 8, Kurs-Gewinn-Verhältnis 8, JP Morgan Chase, also Bank, mit einem KGV 11, Johnson & Johnson, also Gesundheit, mit einem KGV von 18.
Okay. Jetzt waren viele Tech-Aktien, bleiben wir beim Thema Bewertung, auf der anderen Seite durch den Boom natürlich stark überbewertet. Auch das hast du schon angerissen. Für alle Growth-Fans, Ingo, frage ich dich deshalb einmal, könnten sich die Bewertungen hier also bald normalisieren, dadurch, dass sich jetzt viel wieder hinbewegt zu Value? Und natürlich die Frage anschließend, ist das dann nicht auch eine Chance für eben diese Anleger?
Also ganz richtig, was du sagst. Ne? Die Normalisierung läuft ja schon. Viele Tech-Aktien sind im letzten Jahr gecrashed. Beispiel Tesla hatten wir besprochen. Und in dem Zug ist die Aktie auch billiger geworden. Andere auch. Ist das das Ende der Bewertungsnormalisierung? Gott, acht Silben, was für ein Wortungetür. Ne? Also es ist gut möglich, dass dem nicht so ist und dass es zur Kaufchance noch dauert.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Ich glaube, wir müssen hier an dieser Stelle auch einmal ganz kurz begrifflich differenzieren. Nicht jedes Wachstumsunternehmen ist natürlich ein Tech-Unternehmen und auch nicht jedes Tech-Unternehmen ist zwangsläufig ein Wachstumsunternehmen beziehungsweise nur ein Wachstumsunternehmen.
Schön gesagt, begrifflich differenzieren. Ja, natürlich ist auch das, was du sagst, völlig richtig. Also Apple zum Beispiel macht seine iPhones. Das ist ein Konsumgut, aber da steckt eben viel Tech drin. Ja. Oder Amazon, Onlinehandel, auch konsumbezogen, aber digital organisiert. Man kann die also auch als stark wachsende Konsumfirmen sehen. Also ohne in die Wirklichkeit in dieser, vielleicht vermeintlich so gesehen, Zwei-Klassen-Welt, Value und Wachstum ist ja fluide. Da gibt es kein Schwarz-Weiß oder nur 0 oder 1. Und Value heißt ja auch nicht, in dem Sinne traditionell, dass eine Firma die Gehaltsbescheinigung für ihre Mitarbeiter noch mit Faustkeil auf Schieferplatten meißelt. Das wäre dann extrem traditionell.
Ja, gerade bei Apple. Das ordnen ja auch einige ganz gern unter Value ein.
Ja.
Lass uns trotzdem auch hier mal ein paar Namen nennen. Was sind für dich so typische Growth-Unternehmen?
Einige haben wir genannt. Ja, vielleicht noch zwei, drei andere Beispiele aus dem US-Wachstumsindex, in dem Fall von MSCI. Dann haben wir noch Broadcom drin etwa, Anbieter integrierter Schaltkreise, ne? Tech, klar. Oder Visa, also Kartenzahlung.
Mhm.
Ja? Oder, wo man nicht zu sehr auf der Wall Street ist, Leitbörse. Aber schauen wir trotzdem mal nach Europa, ne? Da wohnen wir ja auch, damit wir der Heimat ein bisschen näher kommen. Aber nicht nur deswegen. Da wird's dann auch interessant, weil in den Wachstumsindizes von MSCI viel weniger harte Tech-Nummern drin sind als in den US-Indizes. Das erinnert nebenbei daran, Tech ist eigentlich eine amerikanische Domäne. Ne? Wir hinken hier hinterher oder sind auch schon abgehängt. Ne? Also die Supergroßkonzerne wie Apple, Microsoft, Amazon, Meta gibt's ja schlicht nicht.
Mhm.
Zum Wachstumsindex Europa, da ist eine holländische ASML drin, klar, das ist Zulieferer für die Chip-Industrie. Also logisch nicht die Kartoffelchips, ne, sondern die elektronischen Teile, ich sag das. Weil dann im Wachstumsindex für Europa, im Wachstumsindex tatsächlich viele Konsumgeschichten drin sind und Firmen aus dem Gesundheitsbereich, also zum Beispiel Nestlé, also Nahrungsmittel, kennen wir von den Sachen wie Nescafé, Maggi, Smarties, ne? Müssen wir nicht alle mögen und essen oder trinken. Im Index ist dann noch L'Oreal, Roche oder AstraZeneca.
Mhm. Du hast gerade die USA angesprochen, das würde ich ganz gerne nochmal explizit aufgreifen. Denn wenn sich jetzt wirklich auf Dauer die Trendwende, also weg von Growth hin zu Value einstellt, dürfte das doch vor allem die techlastigen US-Börsen treffen. Ne? Lässt sich das jetzt schon beobachten?
Klar, also das sieht man. Ich habe hier, also wie Kurvenliebhaber für Charts sagen würden, einen richtig geilen Chart vor mir. Zeigt die Entwicklung für beide Bereiche seit 2009. Also der US-Index für Wachstumswerte hat seit dem Top, das war Ende vorvergangenen Jahres, Ende 2021, 28% verloren. Der Value-Index nur 9%.
Mhm.
Das war das Beispiel eben mit Prügeln und Ohrfeige. Ne? 28% ist natürlich eine heftige Tracht. Ne? Und die minus 9% im Vergleich dazu, also nur eine lasche Ohrfeige.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum europäische Aktien gerade den US-Markt aktuell schlagen?
Ja, das spielt sicher eine Rolle. Also wir haben bei uns mehr klassische Industrien als Harte Tech-Firmen. Und als Value haben wir zum Beispiel, was fällt einem da ein, oder ist auch entsprechenden Indizes drin, eine Shell, eine BP, eine HSBC, eine Allianz oder eine Unilever.
Mhm. Und wenn wir jetzt über Märkte sprechen, welche dürften da am meisten profitieren von dieser Entwicklung?
Ja, so klar, man kann diese Value-Sortierung, die wir normalerweise nur für einzelne Unternehmen machen, natürlich auch für ganze Märkte machen. Also, aber gerade bei der Bewertung ist das dann natürlich ein Mischmasch von allem. Ne?
Mhm.
Das ist klar. Aber auf welche Länder kommt man dann? Das ist dann ein ganz illustres Potpourri. Also da findet man dann zum Beispiel Italien und Norwegen mit einem KGV von 8 und 7, auch Deutschland mit 13, Korea mit 10 oder Polen mit 6, ähnlich wie Brasilien und Chile. Aber solche Sachen sind natürlich nicht das allein Glückseligmachende. Denn, ein Doppelpunkt, ja, was billig ist, muss nicht teurer werden.
Mhm.
Es kann ja auch noch billiger werden. Ne? Es gibt tatsächlich solche, nennen wir gerne Value-Fallen.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt noch eine Minute Zeit nehmen wollen, dann haben wir doch noch ein kleines Schmankerl. Wir haben jetzt relativ lange geredet. Aber man kann die entscheidenden Fragen, können wir ja heute in ein paar Sekunden beantworten. Dann fragen wir in dem Fall nicht einen Menschen, sondern wir fragen ChatGPT. So, nenn mir 5 attraktive europäische Value-Aktien, habe ich gerade gefragt. Ich habe das Blättchen hier vor mir. Und was spuckt er denn aus? Also erstmal, please note, that this information is provided for educational purposes only and is not intended as investment advice. Also da lernen wir den Disclaimer. Gibt es natürlich nicht nur im wirklichen, sondern auch im virtuellen Leben. So, den haben wir jetzt mal akzeptiert. Und die Liste, die er ausspuckt, die 5, da kommen dann vor. Und sein Ranking ist ausdrücklich nach der Bewertung. Ein paar haben wir schon genannt. Royal Dutch Shell, Eni, Versorger Italien, Banco Santander, Bank Nokia und zum Schluss auch noch was Deutsches, eine Bayer.
Ja, ChatGPT. An der Stelle natürlich wichtig zu sagen nochmal, dass die KI nicht auf dem aktuellsten Stand ist. Umso wichtiger ist der Disclaimer, der natürlich auch für jede Today-Folge gilt. Ne? Auch unsere Inhalte sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Ingo, dir vielen Dank.
Danke, Lena.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinke ich natürlich alle zugehörigen Artikel wieder in der Folgenbeschreibung, damit Sie das Ganze bei Interesse dann auch nochmal in Ruhe nachlesen können. Da finden Sie übrigens auch unsere Telefonnummer, unter der Sie uns per WhatsApp, Signal oder Telegram Ihr Feedback oder auch Ihre Themenwünsche und Fragen schicken können. Falls das nichts für Sie ist, dann geht das natürlich auch per Mail an today@handelsblatt.com oder Sie schreiben mir alternativ via Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge auch heute wieder mein Kollege Christian Heinemann. Herzlichen Dank an Sie daheim fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.